So, warum habe ich den Predigttext gewählt? Ich habe mich zunächst mal orientiert an dem, was von der Kirche vorgegeben ist, habe es aber leicht modifiziert. Es ist 2. Mose 33, nicht 34. Ich lese das Kapitel vor. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid, und niemand legte seinen Schmuck an. Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, da stand das ganze Volk auf, und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und er sprach zu ihm: Mose, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Warum habe ich das Kapitel gewählt? Ich hatte ja eben in der Einleitung gesagt, dass ich mich aus Anlass der homosexuellen Segnung engagiert habe. Und damals, soweit ich mich noch erinnern kann, waren ja öffentliche Aktivitäten der Kirche und des Staates, die Menschen einzustimmen darauf, dass da eine jahrhundertelange Diskriminierung aufhören müsse und so weiter und so weiter. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, ich weiß nicht, mit einem Arbeitsteam, ich weiß nicht genau, wer es geschickt hat, von wem es war, ob es ein kirchliches Gremium war oder ein staatliches. Dem gehörte eine Dame an, von der ich dunkel in Erinnerung habe, dass sie sogar hier hessischer Herkunft ist und die im Vollton der Überzeugung mir ihre Mission klar machen wollte. Und ich nannte ihr dieses Kapitel 2. Mose 33, weil ich sie auf die Heiligkeit Gottes hinweisen wollte. Die Faszination, die dieses Kapitel immer auf mich ausgeübt hat, ist einzig und allein die Majestät Gottes. Und so möchte ich diese Predigt unter die Überschrift stellen, die Majestät Gottes in Gericht und Gnade. Zunächst mal müssen wir feststellen, dass Gott in der Menschheitsgeschichte ja seit dem Sündenfall mit einer Rebellion zu tun hat. Diese Rebellion äußert sich in verschiedenster Form. Sie hatte schaurige Höhepunkte in der Menschheitsgeschichte. Ich fange mal mit dem an, was die Bibel selbst berichtet. Die antiken, göttlich verehrten Herrscher, von denen ja nun nichts von Demut zu spüren war, denken wir an den Pharao, der Mose, wenn ich mir das lebendig vorstelle, ziemlich respektlos kam. Der Herr will euch hinausführen, 3 Tage Reise weit in die Wüste, um dem Herrn ein Fest zu feiern. Was für ein Herr? Wovon redest du überhaupt? Ich kenne keinen Herrn. Ich bin selbst der Herr. Das Gleiche haben wir bei den babylonischen Herrschern. Nebukadnezar hat sich gern von Daniel sagen lassen, er sei das goldene Haupt aller Weltreiche. Das hat er sicher schnell verinnerlicht, denn er hat sich ja nachher ein Standbild aufstellen lassen, das alle bei Todesstrafe anzubeten hatten. Dass diese Weltreiche auch Raubtiercharakter hatten und dass er der Chef eines ja letztlich Raubtierstaates war, das hat er schnell verdrängt. Ich mache mal einen Sprung zum Römischen Reich. Wir kennen Domitian, in dessen Zeit vermutlich Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Anrede, Herr und Gott. Menschenvergötzung. Das ging dann weiter mit Diokletian, ich will das abkürzen. Ich arbeite mich mal bis an die Gegenwart vor. In der Neuzeit, ich habe mich also kürzlich mal ein bisschen mit französischer Literatur befasst, mir fiel wieder ein, was mir damals schon ein Gymnasiallehrer sagte, in Versailles hat sich Ludwig XIV. Hat seinen Höflingen befohlen, ihn während des Gottesdienstes anzusehen. Also er saß da mit Blick auf den Altar, alle mussten ihn ansehen, er war praktisch der irdische Gott. So, jetzt arbeiten wir uns mal in die Gegenwart vor, damit wir nicht meinen, ich mache jetzt nur eine Geschichtsvorlesung. Bundesrepublik Deutschland, Jahr 2022. Leider kann ich nicht ganz unpolitisch bleiben hier in meiner Predigt. Ich möchte nur 2 Dinge ansprechen, die ich als Gotteslästerung ansehen muss. Pressebericht. Außenministerin Frau Annalena Baerbock, sie lässt zum G7-Gipfeltreffen im November 2022 im Konferenzraum des Münsteraner Rathauses das daselbst angebrachte Kreuz entfernen. Wer ins evangelische Kirchengesangbuch guckt, der sieht, dass die tiefgreifendsten Lieder, sozusagen das Juwel in unserem geistlichen Liederschatz, aus dem 30-jährigen Krieg und danach stammt. Ich will damit nicht Luthers Lieder verkleinern, aber wer die Lieder von Paul Gerhardt liest, von Johann Hermann liest und anderen, der kann spüren, was für ein Elend in der damaligen Zeit war. Deutschland stand vor der Auslöschung. Und deshalb ist es keineswegs bedeutungslos, dass 1648 bei diesem Friedensschluss das Kreuz präsent war und dass das Kreuz jahrhundertelang in diesem Rathaus an der Wand war. Es ist letztlich das Symbol unserer ganzen christlichen Kultur und alles dessen, was sich auch an rechtsstaatlichem Erbe darauf ableitet. Es wegzuhängen, heißt im Klartext, Gott zu entehren. Zweiter Punkt, noch drastischer. Kulturstaatsministerin Frau Claudia Roth spricht sich gegen den ursprünglichen Bibeltext, angebracht am Rund der Kuppel und des die Kuppel abschließenden Kreuzes am wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss, aus. Der Bibeltext ist zusammengesetzt aus Apostelgeschichte 4,12, Jesaja 45,23 und Offenbarung 5,13. Es ist in keinem anderen Namen heil, ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, als allein der Name Jesus. Und dann werden die anderen Bibelverse hineingenommen, dass in dem Namen Jesu des Vaters sich die Knie aller derer beugen sollen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Ihnen ist wahrscheinlich die Bibelstelle bekannt. Es ist Jesaja 45 und aufgegriffen im Philipperbrief vom Apostel Paulus. Da hat man gesagt, naja, das ist ein Bibelzitat, das eine politische Herrschaft des damaligen preußischen Königs legitimieren sollte, und das gehört nicht mehr in die heutige Zeit. Die Humanistische Union wollte es auch weghaben. Der Satz hatte nur die Bedeutung, einen Staat unter die Autorität Gottes zu stellen. Nichts anderes. Weg damit. Mir ist nicht bekannt, dass es nennenswerten Protest gegeben hat. Es hat Protest gegeben, aber es ging kein Aufschrei durch unser Land, und mir ist auch nicht bekannt, dass die evangelische Kirche dagegen groß protestiert hat. Also offiziell Verabschiedung von unserem christlichen Erbe. Ich mache weiter. Thema Entehrung Gottes. Die Philosophie, das streife ich nur kurz. Sie steht ja hoch im Kurs. Wer Bibelsprüche zitiert, geht den Leuten auf den Wecker, ist ein Frömmler. Eine philosophische Diskussion hat bis heute höchstes gesellschaftliches Ansehen. Gott als transzendentes Absolutum oder als unbewegter Beweger oder als Summum Bonum oder als Woher meines Umgetriebenseins. Philosophie klingt gewaltig. Aber die Denktradition ist im tiefsten Grunde gegen Gottes Offenbarung gerichtet. Ich will nicht die großen geistigen Leistungen alle schlechtreden, die Philosophen vollbracht haben, aber es ist Gottes Erkenntnis von unten her, mit der natürlichen menschlichen Erkenntniskraft, mit dem Satz, der Herr sprach zu Mose, kann ein Philosoph nichts anfangen. Es passt nicht in sein Denkschema. Nur ein Beispiel: Immanuel Kant nannte das Gebet einen frommen Wahn und sprach von Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft. Das heißt, es gibt auch vornehme, subtile Entehrungen Gottes. Ich arbeite mich weiter vor: Kirchengeschichte. Da ist erstmal der kirchliche Triumphalismus zu nennen, dass die Kirche sich als Heilsmittler zwischen Gott und den Menschen schiebt, Macht, irdisch-weltliche Macht ausübt. Der Kult um Führungspersönlichkeiten. Ich habe nichts dagegen, dass Menschen mit Respekt behandelt werden. Ich habe das auch verlangt, ich war ja Leiter einer Behörde. Aber es gibt im Umgang mit Menschen eine feine Grenze, wo aus der Achtung, die wir jedem Menschen erweisen müssen, eine Menschendienerei wird, ein peinlicher Personenkult. Ich spreche ein heikles Thema an, ganz vorsichtig. Gibt es auch unter Evangelikalen sowas wie Menschenkult? Die Antwort können sich selbst geben. Ich könnte da einige Erlebnisse aus meinem Leben zitieren, die wehtaten. Ich bejahe die Frage. Jawohl, das gibt es. Es gibt auch Starkult in der Gemeinde Jesu. Mich hat sehr beeindruckt, ich bin ja ein Liebhaber der Schriften von Erich Schnepel, ich nehme an, der Name sagt Ihnen etwas. In seinen Büchern, Auslegung des Römerbriefs, des Kolosserbriefs, sind mir zwei Passagen in Erinnerung geblieben. Erstens, als er über den Apostel Paulus sagte, auch der große Paulus ist nicht mehr als er. Er meinte Timotheus. Als ich das zum ersten Mal las, da habe ich doch etwas geschluckt. Das war doch starker Tobak. Und das andere, wir müssen Buße tun, dass wir die Namen der Boten Gottes zu groß geschrieben haben. Ich denke, das muss man auch sagen. Die Gefahr, dass Menschen sich feiern lassen, auch im frommen Bereich, auch unter uns, und dass ihnen eine Bedeutung zugemessen wird, die ihnen nicht zukommt, ist gegeben. Und deshalb ist dieser Text hier heilsam, weil er uns die Majestät Gottes vor Augen führt. Die ganze Theologie Martin Luthers ist ja nur entstanden aus dieser Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther hat also Gott ernst genommen. Er hat den Zorn Gottes ernst genommen. Wer nimmt heute den Zorn Gottes ernst? Wenn ich die Nachrichten anstelle, dann höre ich im Moment die ernste Lage um Israel. Ansonsten, wie retten wir diese Welt? Offensichtlich ist das ja unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Politiker versuchen sich daran. Wer was auf sich hält, der hat keine bescheideneren Ziele. Der will gleich die ganze Welt retten. Ja, uns drohen Gefahren. Das sehe ich auch. Da ist die Umweltzerstörung, da ist die Kriegsgefahr, da ist die Angst um die soziale Sicherheit. Im Alter können wir das alles noch bezahlen? Geht der Wohlstand weg? Das sind ernste und wichtige Themen. Wer Christ ist, der wird vielleicht verweisen auf die Gefahren in unserem Herzen, unsere Leidenschaften, die uns davon transportieren. Der Kampf ja mit der eigenen Natur, in den jeder Christ gestellt ist, die Niederlagen, die man dabei erlebt. Der satanische Welthintergrund, er wird belächelt, aber er ist da. Aber es gibt eine Gefahr für den Menschen, die absolut an der Spitze steht. Und das ist die Heiligkeit Gottes. Als ich dieses Kapitel hier las, ich habe es mehrmals gelesen, hat mich das immer ins Mark erschüttert, dass Gott Mose allen Ernstes angedroht hat, dieses Volk werde ich vernichten, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da erlebt man etwas von dem Zittern, dass die Heiligkeit Gottes ernst genommen werden muss und dass sie für den Menschen tödlich sein kann. Nun, wenn man das Buch Mose weiterliest, dann sieht man, dass Gott seinen Zorn zurückgenommen hat. Es heißt, Mose besänftigte das Angesicht des Herrn. Ja, dass Gott sogar versprochen hat, er will mit dem Volk Israel weiterziehen. Aber was hier im Hintergrund steht und was vom Neuen Testament her nicht zurückgenommen wird, der Spitzensatz sozusagen, auf den das ganze Kapitel zuläuft, wer mich sieht, ungeschützt sieht, wer mir unverhüllt gegenübertritt, der muss sterben. Und zwar den ewigen Tod. Jetzt muss ich aufs Neue Testament verweisen. Man kann das Ende des Kapitels ja ohne Bezugnahme auf die Heilstat Gottes auf Golgatha nicht interpretieren. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber es sollte uns auch allen klar sein, dass es ein Endgericht gibt mit einer Scheidung. Offenbarung 22 spricht darüber und spricht vom Feuersee. Ich habe mir überlegt, was soll denn das Feuersee? Wir sprechen ja gerne von Hölle. Und bei Hölle haben wir dann, die Vorstellungen, wie sie uns überliefert sind. Als kleiner Junge habe ich Kinderbücher gelesen, da war die Hölle so eine unterirdische Höhle mit dem Teufel als Ziegenbock mit einer Mistgabel und den Höllenbraten, die geschmort werden. Grauslich. Nun gut, wir wissen, das ist letztlich eine primitive Vorstellung. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Thema einfach ausklammern können, so nach dem Motto, der Mensch und seine Probleme, das steht im Mittelpunkt und so ganz ernst zu nehmen braucht man ja Gott nicht und Hölle, das gibt es nicht. In der evangelischen Theologie kam man mit der Vorstellung seit der Aufklärung sowieso nicht zurecht. Was ist denn eigentlich Hölle? Ich meine jetzt nicht das Totenreich, was ja im Griechischen Hades heißt, sondern die Verdammnis. Kommt da der Teufel und foltert mich? Dass Menschen Teufel werden können und andere foltern können, hören wir gerade im Fernsehen. Oder gibt es noch etwas, ich möchte sagen, darüber hinaus? Was ist Verdammnis? Das Problem des Menschen, auch des Menschen, der Gott entehrt, ist ja, dass er sich mit sich selbst vergleicht. Er stellt sich nicht der Gegenwart Gottes, er flieht sogar von ihr. Aber was ist denn, wenn Gott der Heiligkeit Gottes ungeschützt gegenübertritt? Das Erste, er kommt zu einer totalen Selbsterkenntnis. Die haben wir von Natur aus nicht. Und wenn wir gleich Psychoanalytiker wären und Tiefenpsychologen und Philosophen, wir haben sie nicht, wir können sie nicht haben. Wir sehen von uns selbst nur einen Bruchteil. Der andere sieht an uns Dinge, die wir nicht sehen. Aber es gibt auch einen Teil von uns, den die anderen nicht sehen und den wir nicht sehen. Aber Gott kennt uns ganz. Was ist denn nun, wenn ich ungeschützt der Heiligkeit Gottes gegenübertrete? Dann komme ich zunächst mal zu einer totalen Selbsterkenntnis. Ich sehe also alles von mir. Also auch die Abgründe. Und wenn ich vor dem Gericht Gottes stehe, dann sehe ich mein ganzes Leben in einem Augenblick. Dann haben wir also einen Berg von Schuld und ein Erschauern vor dem, was in der Tiefe unserer Seele ist. Und mit diesem Selbsterkenntnis treten wir ungeschützt eine Ewigkeit vor die Heiligkeit Gottes. Und jetzt kommt das Bild vom verzehrenden Feuer. Dieses verzehrende Feuer, das ist die Hölle und Verdammnis. Also eine ganze Ewigkeit mit seiner gesamten Sündenschuld in dem totalen Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit vor Gott stehen müssen. Seiner Heiligkeit eine Ewigkeit ungeschützt ausgeliefert sein. Das ist die ernsteste Botschaft der Bibel. Das ist der ganze Grund, warum Luther die Reformation gemacht hat, weil er sich aus dieser philosophischen Gotteserkenntnis des Mittelalters, wo Gott letztlich verharmlost würde, ist ihm der Gott der Heiligen Schrift klar geworden. Und dann hat er die ganze griechische Philosophie aus der Kirche rausgeschmissen. Daraus ist die evangelische Kirche entstanden. Und daraus hat er seine Rechtfertigungslehre abgeleitet. Das großartigste Stück Theologie, was wir in der Kirchengeschichte seit Paulus haben. Ich möchte die Predigt schließen mit einem Auszug von Martin Luther. Die Erwählungsanfechtung ist heilsam. Zur Erwählung vielleicht, Sie haben, wenn Sie zugehört haben, gemerkt, in diesem Kapitel steht der Satz, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Mose rang um die Gegenwart Gottes. Er wollte tiefer in die Gotteserkenntnis hinein. Für ihn war nicht das gelobte Land entscheidend. Das hat er in seinem Leben nicht mehr gesehen. Und ich glaube, für Milch und Honig hat er sich auch bestimmt in seinem Alter nicht mehr interessiert. Ihm war die gnadenhafte Nähe Gottes in Ewigkeit das wirklich Entscheidende. Und nun ist die Frage in dem Zusammenhang, also erstens mal, der Satz, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, ist eine Trostzusage Gottes. Mose ringt ja damit, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Die Frage wiederholt er öfters. Und Gott verheißt ihm, ich bringe dich zur Ruhe. Ja, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Aber die Heilige Schrift sagt ebenso klar, dass es Menschen gibt, die in Ewigkeit verloren gehen werden. Das hat ja bei Calvin zu der Frage der Prädestination geführt. Er hat sich den Kopf darüber zerbrochen, wer wird in Ewigkeit gerettet, wer geht in Ewigkeit verloren. Gibt es eine Vorherbestimmung zur ewigen Verdammnis? Hat sich dabei leider in Spekulationen hineingesteigert, der er sich besser enthalten hätte. Der Fachbegriff hier ist die Erwählungsanfechtung. Wenn wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, wie kann ich dann sicher wissen, dass ich Gnade gefunden habe? So, mit der Frage möchte ich enden. Luther hat selbst die Frage tief ins Herz getroffen: Was wäre, wenn Gott mich nicht erwählt, sondern verworfen, mir nicht das ewige Heil, sondern die Verdammnis bestimmt hätte? Gewiss, ich empfinge dann nur, was ich verdient habe und könnte keineswegs über Gottes Härte klagen. Ich selbst bin mehr als einmal bis zum Abgrund und zur Hölle der Verzweiflung erschüttert gewesen, sodass ich sogar wünschte, ich wäre nie als Mensch geschaffen worden, ehe denn ich wusste, wie heilsam eine solche Verzweiflung ist und wie nahe der Gnade. Heilsam ist diese Hölle, in Zitat, weil hier aller Heilsegoismus ausgeschmolzen wird, weil hier nur eines bleibt: dein Wille geschehe. Und dann schreibt er, Luther spricht von Menschen, die Gott lieben mit der Liebe sündlicher Begier, nämlich um ihres eigenen Heils und um der ewigen Ruhe willen oder um der Hölle zu entgehen. Das heißt nicht um Gottes, sondern um ihrer selbst willen. Stichwort Heilsegoismus. Ganz anders ist es bei Menschen, die Gott mit jener wahren Liebe zugetan sind, die nicht von Haus aus da ist, sondern vom Heiligen Geist kommt. Solche schicken sich freiwillig in jeglichen Willen Gottes, auch in die Hölle und den ewigen Tod, wenn Gott es so will, dass sein Wille völlig geschehe. So sehr suchen sie nichts von dem, was das ihre ist. Das ist der tiefe Trost, der in diesem Kapitel steht. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Für Mose bedeutete das letztlich Heilsgewissheit. Und Heilsgewissheit ist auch der Kern der ganzen Theologie Martin Luthers. Deshalb bleibt er auch der größte Theologe der Kirchengeschichte. Ja, was haben wir davon, wenn wir die Ehre Gottes total in die Mitte stellen, so wie es Luther getan hat? Erstens einen ganz tiefen Trost. Wir vergessen uns selbst. Selbst die Sorge um unser ewiges Heil tritt dann zurück und finden dadurch den Frieden in dem Herrn. Und dann hat das Ganze ja auch noch ein Nebenprodukt, was aber für diese Welt wichtig ist. Wo die Ehre Gottes völlig in den Vordergrund gestellt wird, wird der Mensch zu einem souveränen Umgang mit anderen Menschen befähigt. Er braucht nicht Götzendienst zu begehen und Menschenkult zu betreiben. Die Menschenfurcht wird ausgetrieben. Man kann sagen, die Personenwürde, auf der wir ja unsere gesamte politische Nachkriegsordnung aufgebaut haben, nicht? Grundgesetz Artikel 1, ist nur gegeben, wo die Ehre Gottes der Mittelpunkt und die Grundlage ist. Daher meine scharfen Worte zu den Vorfällen in Berlin und im Rathaus von Münster. Verlieren wir dieses Erbe, wird der evangelische Glaube im Sinne der Reformation in unserem Land bedeutungslos. Dann kommen wir zwangsläufig in einen Zustand der Entehrung und der Unfreiheit. Und das sollten wir uns unter keinen Umständen wünschen. Es ist im Grunde genommen ein Privileg, evangelischer Christ zu sein, und Gott hat uns im Erbe der Reformation einen einzigartigen Schatz hinterlassen, dessen wir uns leider weitgehend nicht bewusst sind. Ich wünsche uns allen den Trost und den Frieden Gottes. Und ich wünsche uns allen im Umgang mit dieser Welt, die unseren Herrn entehrt, mehr Mut und wesentlich mehr Zivilcourage. Dankeschön.